Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die letzten Turnierstarts finden statt und deshalb gibt das uns hier auf meinsportpodcast.de heute auch die Chance, mal ein bisschen bunter zu werden, ein bisschen über den Tellerrand des aktuellen Turniergeschehens hinauszugehen. Wir schauen natürlich auch gleich noch kurz zur Alfred Dunhill Championship nach Südafrika, aber vorher sprechen wir über aktuelle andere Themen, die auch durchaus bewegen und zum Teil auch bewegend sind. Bei uns Desiree Wolf. Hallo Desiree, unsere Expertin.
Hallo Malte.
Fangen wir einfach mal an. Fangen wir mit Patrick Reed an. Der ist sowieso immer ein Thema, aber in dieser Woche dann nochmal besonders, weil sich auf der PGA Tour oder von der PGA Tour einer geäußert hat, der sonst eigentlich relativ wenig sagt und nicht unbedingt als Lautsprecher bekannt ist. Kevin Kisner, der hat nämlich bei Golf Digest sich über Patrick Reed geäußert und ist da gedanklich ein bisschen zurückgegangen in die gemeinsame Zeit auf dem College. Und die beiden waren sich offensichtlich nicht so grün. Zumindest war sich Patrick Reed mit eigentlich niemandem in seiner Mannschaft damals in der oder an der Augusta State besonders grün. Da gab es ziemlich viel Ärger und das wirkt offensichtlich heute noch nach. Kevin Kisner verstieg sich sogar zu der These, dass er sagte, alle haben ihn gehasst.
Ja, und das ist in dem Fall tatsächlich überraschend, weil er für solche Aussagen normalerweise nicht so bekannt ist. Ich kann es mir hauptsächlich dahingehend vielleicht erklären, dass er halt vom Typ her auch sehr unterschiedlich ist jetzt im Vergleich zu Patrick Reed. Und ich kann auch fast nur vermuten, das ist natürlich alles irgendwie so ein bisschen im Nebel rumgestochert, aber dass die halt auch direkt irgendwie ein Problem miteinander hatten. Weil, also dieser Ausspruch, they all hate him, also seine ganzen Teammates von der Georgia State, das ist schon erstmal eine Hausnummer, das so rauszuhauen. Und er erweitert, dass er dann noch any guys that were on the team with him at Georgia hate him. And that's the same way at Augusta, also an beiden Colleges, Georgia und Augusta, war das so. Und er hat dann noch weiter geäußert, das kann ich hier gar nicht zitieren.
Doch, und, kannst du auf Englisch gerne machen, wir brauchen es ja nicht übersetzen.
Okay, also Kisner hat dann noch gesagt, I don't know that they'd piss on him if he was on fire to tell you the truth. Also das ist dann schon, das lassen wir mal einfach so dahingestellt
sein.
Sie
hätten ihn nicht gelöscht, wenn er gebrannt hätte.
Sehr, sehr freundlich auch ausgedrückt. es ist halt deswegen mal wieder eine Meldung wert. Das soll jetzt auch nicht zu Yellow Press-mäßig rüberkommen, aber weil die bisherigen Unmutsbezeugungen gegenüber Patrick Reed praktisch immer anonym waren. Es hat sich keiner wirklich da hervorgetan und getraut, sich da öffentlich zu äußern unter Angabe seines Namens. Die haben sich einfach immer sehr, sehr, sehr bedeckt gehalten und am liebsten einfach gar nichts zu der Thematik gesagt. Und wenn, dann waren es so anonyme Schnipsel, die dann da irgendwie in die Presse gingen und wo du dann nicht so richtig wusstest, wo das herkommt.
Aber es kam ja immer mal was, nicht nur durch das Buch von Shane Ryan, der ja einen intimen Blick mit seinem Buch Slaying the Tiger, A Year Inside the Ropes on the New PGA Tour gegeben hat. Und da wird ja auch über diese Zeit von Patrick Reed an den Unis in Georgia und Augusta gesprochen und da gibt es ja auch Betrugsvorwürfe, also da geht er ja schon recht deutlich ins Detail, zitiert da aber niemanden natürlich namentlich und auch nach dem Ryder Cup wurden ja anonyme Stimmen wach, das gesagt wurde, aus dem Ryder Cup Team der USA sogar. 11 Spieler haben den Teamgedanken verstanden, nur einer nicht und das war Patrick Reed.
Naja, und das war sehr teuer sozusagen, diese Einsicht. Also ich weiß nicht, das ist immer schwierig aus dem Team heraus dann hinterher, wenn dann kommt, he has no clue how to play Team Golf. I saw firsthand how bad of a team player he was. Also offensichtlich, also es sei ja nun wie er wolle, aber es gibt da massive Animositäten und wir kennen ihn jetzt als, also allein von seinem Verhalten, was ich dem Fernsehzuschauer und dem Golfberichterstatter auf dem Golfplatz so zeigt, kann man sich schon vorstellen, dass der natürlich als Type da ein bisschen schwierig ist. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich auch immer schön, wenn es Charaktere im Sport gibt. Ich meine, die Diskussion haben wir an so vielen Ecken, die haben wir im Fußball, die haben wir bei so vielen Themen. Und in dem Fall ist es jetzt halt so, dass man eigentlich sagt, mein Gott, Patrick Reed, das ist halt wenigstens so ein bunter Hund, da ist mal wieder ab und zu ein Skandälchen und haben wir wieder was zu berichten. Aber die Anschuldigungen sind halt schon schwer, oder also es zeigt halt, wie wahnsinnig unbeliebt er ist. Wir hatten das ja auch schon mal aufgerollt, dass da mit seiner Frau und der Entfremdung von seiner Familie ist ja nochmal so ein Ding. Also der wartet da auch wirklich in so Umständen, die eigentlich nicht ganz optimal sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihn das dann tatsächlich noch eher befeuert in seinem Ich mache mein Ding und alle anderen sind mir egal. Oder ob ihn das manchmal auch einschränkt, das ist schwer nachzuvollziehen. Aber also ich bin immer noch gespannt, weil ich habe noch nicht mit diesem Thema Ryder Cup und seinen Anschuldigungen dann auch Spieth gegenüber abgeschlossen. Ich würde auch nicht sagen, dass an allem immer nur Patrick Reed alleine schuld ist, ganz gewiss nicht. Aber wie das also gelöst werden soll, nicht erst beim Ryder Cup, sondern ja schon beim President's Cup, viel Spaß, Tiger Woods. Der hat nämlich als Captain dann diese Aufgabe, da tatsächlich das irgendwie hinzubiegen. Sollten Reed und Spieth wieder im selben Team spielen, da kann Reed noch so sehr sagen, ist für mich abgehakt, meine Güte, das ist jetzt lang vorbei. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist, und das schwelt ja offenbar permanent einfach auch unter den Teamkollegen, Schrägstrich-Tourkollegen, da eine Feindschaft zu ihm. Da muss man halt dann auch irgendwann abwägen, wie viel bringt er dem Team und wie viel macht er möglicherweise kaputt. Das können wir natürlich nicht einschätzen. Also da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
Da muss man schon wirklich inside the ropes sein, beziehungsweise inside the team room. Und das ist Tiger Woods. Ja, vielleicht kann er sich aber auch ein bisschen reinversetzen in Patrick Reed, weil er ja selber auch jahrelang nicht unbedingt als der Teamspieler verschrien war, da ja auch einige Animositäten auftraten, er sich mit einigen gerieben hat, was mittlerweile ja immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil alle ja nur über den neuen Tiger sprechen, aber so eine leicht schwierige Persönlichkeit war er ja zu Beginn seiner Karriere und über weite Strecken seiner Karriere auch, vielleicht nicht ganz so krass wie Reed, aber doch auch irgendwo über Phasen ein Außenseiter.
Ja, also das ging sicher in die Richtung. Ich meine, er hat das nicht diese Stories da von wegen Betrugsvorwürfe da beim College Golf und sowas. Ich meine, das ist ehrlich gesagt, das ist so Sport wie Golf ist. Das ist, also wenn dir sowas nachhängt, ist halt auch irgendwie doof. Also
der hat anders ist, betrogen, aber das hat mit Sport nichts zu tun.
Tiger Woods hat das auf ein anderes Feld verlagert, das stimmt. Das ist ja, theoretisch könnte man meinen, seine Privatangelegenheit, war es dann leider nicht. Und ich kann mir vorstellen, also wenn jemand da Zugang zu Patrick Reed wiederum hat, ist es Tiger. Aber das Problem ist halt, dass er das den anderen auch verkaufen muss. Und das ist einfach davon abhängig, wie der Rest des Teams, was dann da letztendlich sich qualifizieren wird und aufschlagen wird, sich dann letztendlich damit auch arrangieren kann. Und wenn da halt, sollte das dann wirklich auch so massiv sein, dass dann auf einmal 11 Leute im Team, Moment, President's Cup sind das überhaupt 11, 12 insgesamt, egal, also jedenfalls die anderen im Team, sollten die wirklich im Vorfeld sagen, nee, wir haben aber keinen Bock mit dem zu spielen, dann kann das durchaus sein, dass Tiger ihn rauslassen muss. Aus Gründen der Teamhygiene. Kann man sich im Moment das nicht vorstellen, und das ist auch jetzt wirklich noch die Frage, wer qualifiziert sich überhaupt. Aber also es ist, ich finde es schon so ein bisschen problematisch von außen betrachtet.
Apropos President's Cup, einer möchte ja auch unbedingt mit dabei sein und gar nicht mal als Spieler, sondern gerne als Vice-Captain. Das haben wir ja neulich schon berichtet, Bubba Watson nämlich. Der wäre ja vielleicht auch so einer, der da ein bisschen vermitteln könnte.
Ja, Bubba ist Bubba, der ist natürlich cool ohne Ende. Der ist sicher jemand, der grundsätzlich emotional ist und jetzt nicht jemand ist, der für sowas gar kein Verständnis hat. Aber ob er da helfen kann, weiß ich nicht. Also das wird spannend sein. Und noch ist es ja auch gar nicht klar, ob er diese Vice Captaincy wirklich bekommt, weil Tiger ist ja immer noch auf der Schiene, dass er sagt, das stell dich hier nicht so an, du spielst ja noch. Und Bubba hat sich dann ja in den Dienst des Teams gestellt und hat gesagt, hey, wenn ich mitgespielt habe, hat's nie gereicht für einen Sieg beim Ryder Cup oder beim President's Cup. Also lass mich einfach raus, ich bin lieber ein Vice Captain und das dafür gut. Also das ist einfach, also Bubba gefällt mir in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein verrücktes Huhn, aber der ist halt ein sehr, sehr positiver Typ. Ich meine, der ist wirklich, der ist auch eine schillernde Gestalt in diesem ganzen Golf-Circuit. Aber du hast halt wirklich bei ihm, ja, also auch wenn er dann heult, wenn er gewinnt und sowas, das ist ja, er ist einfach extrem gefühlsbetont, ja. aber ist ja auch wirklich sympathisch und ist halt einer, der wirklich komplett aus der Reihe tanzt, was seine Vorgehensweisen anbelangt. Jetzt nicht, was sein Verhalten anbelangt, da habe ich jetzt eigentlich nicht so groß im Gedächtnis, was jetzt so ganz auf dieser Patrick Reed-Ebene gewesen wäre und schon gar nicht jetzt diese Sachen mit dem College und so. Aber Baba ist natürlich eine Type für sich, hat sich aber jetzt durchaus neue Ziele gesetzt, weil er hat ja mal gesagt, er tritt zurück, wenn er 10 Siege hat und jetzt hat er irgendwie 12.
Genau. Blöd. Und jetzt hat er die nächste Messlatte aufgelegt und gesagt, jetzt möchte ich 15 haben, weil 15 Turniersiege, die könnten am Ende vielleicht auch genug sein, um in die Hall of Fame zu kommen. Also das ist ein Ziel für Baba Watson, da will er rein. Problem ist nur, das hängt nicht unbedingt nur an den Siegen. Da muss man noch ein paar andere Qualitäten mitbringen und vielleicht auch ein bisschen Glück haben, damit das Committee dann einfach sagt, ey, Baba, du bist Hall of Fame-Material.
Naja gut, ich meine, er hat ja so zwei armselige grüne Jacketts rumhängen. Das ist glaube ich, nicht hinderlich auf dem Weg in die Hall of Fame. Ja, also bei Baba Watson ist die Karriere noch nicht vorbei und das wird man sehen. Und er ist natürlich dann auch sehr pointiert in seiner Ausdrucksweise und sagt, they keep giving me money, so I'm going to keep playing. So, also. Kann man das auch sehen, wenn sie ihm das Geld hinterher schmeißen. Würde ich auch weiterspielen, wenn es noch halbwegs reicht. Nein, also er kann es selber natürlich auch nicht einschätzen, ob das jemals für die Hall of Fame reicht, aber es würde ihm halt wahnsinnig gefallen. Das ist ja klar, das wird es jedem. Und ganz ehrlich denke ich, dass so einfach von der Geschichte her, also für mich wäre das so eine Story. Für mich wäre das, also wenn er das erreicht, dann muss schon noch ein bisschen was tun dafür, klar. Aber das wäre schon so ein Typ, der da, finde ich, gut reinpassen würde, der eben nicht so angepasst ist, nicht den normalen Karriereverlauf hat, nicht irgendwie von klein auf von irgendeinem Superguru trainiert wurde, sondern der alles irgendwie von unten sich erarbeitet hat und alles alleine macht und seinen eigenen Weg geht. Also meine Sympathien hätte er, das werden wir sehen, aber zumindest ist ein Rücktritt in weiter Ferne und er hat eine relativ coole Einstellung zum Thema, wie feiere ich meinen 40. Geburtstag, muss man auch sagen.
Den feiert er nämlich gar nicht, weil er sagt, mein ganzes Leben ist eine Party, warum soll ich das denn mit einer Party für den 40. unbedingt ruinieren? Also kann man auch so sehen, er hat Spaß dabei, er hat wieder Spaß. Das ist ja auch ganz wichtig, denn er hatte zwischendurch überhaupt keinen Spaß, als er dann doch zurückgeworfen wurde durch gesundheitliche Probleme, auch lange nicht glaubte, dass er diesen 10. Turniersieg überhaupt einfahren würde, aber jetzt mit fortschreitender Gesundung und wieder den Erfolgen der letzten Saison, 3 Turniersiege, da läuft es wieder in die richtige Richtung und entsprechend ist er auch entspannt und schön locker. Ja, so sieht's aus bei der PGA Tour. Wir können doch auf eine andere Geschichte eingehen, die eigentlich überhaupt keine Meldung wäre, wenn das, was dahinter stehen würde, nicht dann doch nachdenklich machen würde. Mel Reed, die Spielerin der LPGA Tour, die hat sich jetzt geoutet in der letzten Woche. Das an sich ist überhaupt kein Thema und wird für uns auch kein Berichtsgegenstand, aber das, was dahinter steckt, warum sie sich lange nicht geoutet hat, das wirft dann doch Fragen auf.
Ja, ich dachte eben auch, als ich die Headline gelesen habe, dachte ich so, ja, das kann doch nicht wahr sein, dass das heutzutage ein Thema ist, wenn eine Sportlerin quasi ihr Coming-out bekannt gibt, wobei ich ganz ehrlich, also so ganz geheim war das auch nicht, weil ich bin bei ihr irgendwie, dachte ich, dass ich diese Information immer schon gehabt hätte, also keine Ahnung, wie auch immer, aber es war jedenfalls überhaupt nicht öffentlich von ihr wohl vorangetrieben und sie hat dann eben gesagt, the tour is a very welcoming community, also an den Spielerinnen drumherum sozusagen oder überhaupt an der European Tour, LPGA Tour lag es nicht. Und sie sagt, da ist es selten, dass jemand irgendwie Probleme hat mit einer Sexualität oder da irgendwie offen irgendwelche Probleme anspricht. Aber das Problem, was dann wohl auf dich zukommt, ist, dass halt das Thema Homosexualität immer noch in einigen Ländern, in denen die spielen, entweder illegal ist oder eben extrem negativ bewertet wird. Und insofern ist es dann wohl ein Problem, sich da vor Ort zu zeigen. Da hat sie zum Beispiel gesagt, dass sie da eben sehr, sehr defensiv ist, wenn sie zum Beispiel diese Dinnerpartys, die es dann da mal gibt, wo du dann halt deinen Mann mitnimmst als Spielerin, dann nimmt sie dann eben natürlich ihre Partnerin theoretisch mit und verkauft es aber durchaus wohl auch ein bisschen vorsichtig, wenn sie da, ich nehme mal an, dass da hauptsächlich jetzt auch um Länder im arabischen Raum geht. Also da ist es einfach, das hat mich jetzt schon berührt, dass man da irgendwie, weil ich gar nicht drüber nachdenke, naturgemäß, aber dass man da wirklich sich dann extrem vorsichtig verhält. Und dann kommt noch ein ganz, ganz harter Aspekt noch dazu. Und sie sagt eben, es gibt eine ganze Menge von, wie sagt sie, male-dominated Sponsors, also halt Sponsoren, wo eben die Führungsetage meistens männlich besetzt ist, die sich eben einen bestimmten Spielerinnen-Typ da auch suchen. Und da kommst du dann unter Umständen auch nicht so an, wenn du offen kommunizierst, dass du homosexuell bist. Insofern, also es hat mich betroffen gemacht, weil ich finde es immer noch schlimm, dass wir immer noch über dieses Thema überhaupt reden müssen. und hatte mir da wenig Gedanken gemacht, wie die Probleme dann da akut sich darstellen, wenn du das dann so lebst. Mhm. Und ich finde es aber toll, dass Merritt jetzt diesen Schritt gegangen ist. Da hat auch Billie Jean King, die ist ja nun wirklich eine Institution, was den Sport anbelangt, sich sofort geäußert und getwittert: Cheers to Merritt Golf, an incredible athlete and now a courageous champion for living an authentic life and encouraging others to do the same. Und dann eben mit Rainbow Flag und Equality for All. Und es ist eben, also Merritt hat es auch überhaupt jetzt erst bekannt gegeben im Rahmen einer Meldung oder einer Pressemeldung, dass sie eben Athlete Alley beitritt. Das ist eben eine Athletenvereinigung, wenn du so möchtest, wo sie als Botschafterin jetzt auch tätig ist, die eben für Equality and Inclusion in Sports kämpft. Und ja, also ich finde, das ist eine tolle Sache, dass sie das jetzt offen macht und da ja auch dann wohl entsprechend auch ein bisschen mögliche Schwierigkeiten auf sich nimmt, die da auf sie zukommen könnten. Und würde mir wünschen, dass wir mit diesem Thema einfach uns gar nicht mehr befassen müssen und dass das irgendwann mal für jeden und alle Institutionen auch klar ist, dass jeder sein privates Leben so leben darf, wie er das möchte und sich nicht dafür rechtfertigen muss.
Und das hat sie ja auch jungen Athletinnen geraten, das eben auch zu tun und dann vor allen Dingen auch darüber nachzudenken, was passiert, wenn ein Sponsor einen dann eben nicht mehr vertreten will, nur weil man die falsche sexuelle Ausrichtung in deren Augen hat. Da soll man sich überhaupt nicht von beirren lassen, sondern einfach das Leben leben. So be the best version of yourself and be proud of who you are. Das ist ein schönes Schlusswort für diesen Teil und ein guter Rat an alle, sich nicht unterkriegen zu lassen und vor allen Dingen gegen solche Widerstände dann auch offensiv anzukämpfen, auch wenn es manchmal wirklich schwer ist. Desiree, wir machen eine kurze Pause und dann gucken wir noch auf die European Tour, denn da geht's ja auch zur Sache in dieser Woche. Da werden noch die letzten Turniere gespielt. Alfred Dunhill Championship in Leopard Creek. Da schauen wir gleich drauf auf das Turnier in Südafrika.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek Country Club in South Africa, in Südafrika, also einer der letzten Turnierstarts in diesem Jahr auf den großen Touren. Die Serie, ein Turnier, was in den letzten Jahren ja vor allem seit es 1995 ins Leben gerufen wurde, vor allen Dingen von Südafrikanern gewonnen wurde. 11-mal, glaube ich, Südafrikaner am Ende oben. Und wenn man aufs Feld guckt, dann sieht es auch so aus, als wenn die Chancen auf jeden Fall ganz gut sind, dass es wieder ein Südafrikaner wird.
Kann passieren, muss natürlich nicht. Es ist nicht so, dass da nicht auch noch andere European Tour Player am Start wären. Aber wir haben natürlich mit dem Titelverteidiger Brandon Stone haben wir da eine heiße Nummer am Start. Aber wir haben aus Südafrika Charles Schwartzel, der natürlich gerne dieses Event zum insgesamt dann 5. Mal gewinnen würde. Der ist mit George Kutsia am Start, der also auch in deine Riege der Südafrikaner reinfällt. Mathieu Pavon als Franzose wird da den 3. Mann bilden in diesem Flight. Und wir haben aber auch natürlich die Legende schlechthin, also Ernie Els, The Big Easy am Start, der genauso mit 2 Südafrikanern auftiet, nämlich Trevor Immelman und Richard Stern. Els und Stern haben das Turnier schon gewonnen in 2005 und in 2008, also auch schon Turniersieger auf diesem Platz. Und Louis Oosthuizen, der ja letzte Woche gewonnen hat und sehr emotional auch gewonnen hat, der würde natürlich auch jetzt nichts dagegen haben, wenn er die Folgewoche gleich wieder mit einem Sieg krönt. Der spielt aber wiederum mit Pablo Larrazábal und Erik van Rooyen. also jetzt nicht in südafrikanischer Gesellschaft, wird sich da trotzdem wunderbar durchschlagen können. Aber wir haben eben auch Matt Wallace am Start. Der hat ja in der letzten European Tour Saison dreimal gewonnen, der Engländer. Wir haben Kurt Kitayama am Start, der ja diese Saison, jetzt also in der neuen Saison, zwar noch im Jahr 2018, aber in der neuen Saison, die Mauritius Open gewonnen hat. Also da sind jetzt jede Menge, auch Brandon Grace übrigens nicht zu vergessen, da sind jede Menge Jungs am Start, die da wirklich vorne eingreifen können. Und ehrlich gesagt sind auch einige junge Young Guns am Start, denen man auch zutrauen würde, da ganz oben mitzuspielen. Also ich habe da zum Beispiel ein Auge auch auf Dimitrios Papadatos, der einfach in der vergangenen Saison relativ aufsehenerregend gespielt hat, sich jetzt die Tourkarte auf der European Tour erspielt hat und der vielleicht so ein junger Typ wäre, der jetzt in seiner Rookie-Saison da tatsächlich was reißen könnte. Der ist auch am Start und wir haben natürlich auch drei Deutsche am Start.
Genau, die haben wir auch am Start. Die sind rübergekommen vom Turnierstart in der letzten Woche. Bernd Ritthammer, der ja eine Top 25-Platzierung eingefahren hat, in der letzten Woche nur auf der Schlussrunde so ein bisschen fehlen lassen musste. Über dessen neuen Approach haben wir ja gesprochen. Mal gucken, wie der sich dann in dieser Woche dann im Leopard Creek Country Club dann zeigen wird. Marcel Siem ist mit dabei und auch Max Schmidt ist mit dabei. Ja, wollen wir mal gucken, ob die beiden dann den Cut schaffen. Schmidt hatte letzte Woche ja auch den Cut geschafft, davor in der Woche auf Mauritius sogar eine Top 10 abgeliefert. Und Marcel Siem, der muss noch abliefern. Der muss jetzt endlich mal einen Cut schaffen.
Ganz genau, bei Marcel Siem hat es ja letzte Woche nicht geklappt mit dem Cut, obwohl er eigentlich relativ zuversichtlich war nach dem ersten Tag und sich selbst da auch so ein bisschen motiviert hat und gesagt hat, Menschenskinder, ich habe auch trotz ein paar Bogies da jetzt irgendwie die Stimmung hochgehalten und mich davon nicht runterziehen lassen. Und das muss er jetzt natürlich wieder machen. Oder er spielt einfach gar keine Bogies, auch ein schöner Plan. Es wird schwierig auf dem Platz, weil Leopard Creek ist jetzt nicht irgendwie das Allereinfachste, was dir an Wiese da entgegenkommen kann als Tourspieler. Aber ja, also das kann bei Marcel Siem schon wirklich theoretisch auch jederzeit dann Klick machen und dann hat er das wieder und dann wird er auch einen Cut schaffen. Mhm. Wünschen wir uns mal, dass das in dieser Woche klappt und wem ich auch wünschen will, dass er einen guten Start hat, ist Bernd Wiesberger. Der ist jetzt ja im insgesamt, glaube ich, dritten Tour-Event seit seinem Comeback, hat jetzt bisher die Cuts verpasst und ist natürlich schwierig, nach so einer langen Verletzungspause zurückzukommen. Und bei ihm würde ich mir einfach wünschen, dass er Gelegenheit hat, da irgendwie ein gutes Golf zu zeigen und vielleicht endlich mal auch 4 Tage am Stück durchzuspielen, dass er mal in diesen Rhythmus auch wieder reinkommt. Das ist ja immer schwierig, wenn du 2 Tage spielst und dann wieder heimfährst, beziehungsweise zum nächsten Turnierort fährst. Das hilft halt nicht so wirklich, um dich da wieder reinzuspielen in den Turnierzirkus.
Klappt aber nur, wenn man sich tatsächlich auch aufs Golfspielen konzentriert. Und das ist jetzt gerade bei diesem Turnier im Leopard Creek Country Club nicht so ganz leicht. Auf diesem Platz, der von Gary Player ja designt wurde, gibt es nämlich sehr viele Ablenkungen. Der liegt quasi benachbart zum Krüger Nationalpark und da kann es dann auch schon mal sein, dass mal das ein oder andere Tier mal nicht über den Zaun guckt, aber sogar mal übers Fairway läuft, denn da haben wir schon in den letzten Jahren Nilpferde, wir haben Antilopen, wir haben auch Büffel gesehen in der Nähe des Platzes, zumindest Elefanten selbstverständlich auch und an Loch 13, da gibt es ja den sogenannten Crocodile River, auch da kann mal der ein oder andere tierische Freund vorbeigucken.
Ja, und das ist tatsächlich lustig zu beobachten. Für uns natürlich lustig, für die Spieler manchmal nicht, dass es da durchaus Spieler gibt, die das auch gar nicht abkönnen. Also was ich mir auch vorstellen kann, wenn du da irgendwie eigentlich versuchst, konzentriert zu bleiben und eine Golfrunde zu spielen und dann rennt da irgendein Viech irgendwie da über den Platz. Das ist ja, irgendein Viech ist ja eine Sache, ich meine, das passiert bei uns auch mal, das sind halt irgendwelche harmlosen mitteleuropäischen Viecher. Aber wenn dann natürlich irgendwie ein Krokodil am Wegesrand liegt oder auch ein Affe oder sowas auf dich zukommt, dann ist das weniger lustig. Affen, weiß ich gar nicht, ob es die da unten gibt, aber das hatten wir auch schon bei Turnieren. Und also das Spektakulärste, was ich mal hatte, war ein Kojote tatsächlich in Amerika. Und ich war aber unglaublich cool, kann ich mich selbst loben, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil ich nicht erkannt habe, was es ist. Dachte, es wäre irgendwie so ein Hund, der so drüber läuft, weil der war noch irgendwie einige, weiß ich, 50 Meter weg oder so. Und dann habe ich gesagt, ah, schau mal. Und der Spielpartner sagte zu mir, ah, yeah, that's a coyote. Und ich so, oh, hoppala. Also manchmal ist Unwissen auch sehr heilsam und da kann man dann entsprechend locker bleiben.
Solange du nicht hingelaufen bist und gesagt hast, oh, ist der niedlich, den möchte ich streicheln.
Naja, das ist jetzt dann vielleicht auch too much.
Das hätte dann, Achtung, Wortwitz, mit dem Coyote ein bisschen ugly werden können.
Sehr schöner Wortwitz. Ich hatte übrigens, wenn wir schon gerade bei Tiergeschichten sind, mal eine nette Golfrunde in Rancho Mirage. Das ist ein Club bei Santa Barbara. Und das ist halt so ein Club dann in den Bergen in Kalifornien. Und da gab es natürlich dann so Hinweisschilder und mit Rattlesnakes. Und ich bin halt im kurzen Golfröckchen unterwegs gewesen, wie man das halt so ist. Und mit mir zusammen im Flight war ein kalifornischer Kinderarzt. Der war halb Asiate und wahrscheinlich deswegen jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Also der ging mir bis ans Kinn so ungefähr. Und ich bin ja nun jetzt keine Model 1,90 groß. Und war sehr, sehr nett und wir haben uns nett unterhalten. Dann habe ich ihn mal so harmlos gefragt, ja, wie ist denn das? Hier stehen die Schilder hier so mehr oder weniger zum Spaß rum oder gibt es hier wirklich Klapperschlangen? Hat er gesagt, naja, also ganz ehrlich, da drin würde ich keine Bälle suchen. Wenn die sich natürlich, also in dem Moment, in dem man da ins Unterholz geht, ist ja klar, fühlen die sich natürlich gestört und können dann auch angreifen. Dann habe ich gedacht, gut, okay, das lassen wir mal lieber mit den nackten Beinchen. Und habe dann zu ihm gesagt, ja, das ist ja wunderbar, wenn ich einen Arzt bei mir habe, kann ja eh nichts passieren. Und dann hat er mich so von unten angeguckt und hat gesagt, ich bin Kinderarzt, ich behandle keine Patienten, die größer sind als ich.
Tja, so kann's gehen. Augen auf bei der Flightwahl.
Da war ich dann bedient, da habe ich gedacht, na, vielen Dank auch.
Aber ein schöner Anreiz dann auch tatsächlich, auf dem Fairway zu bleiben.
Ja, ich habe mich dann bemüht, keinerlei Eskapaden da irgendwie anzustoßen und immer schön geradeaus zu spielen. Und naja, wie auch immer, so viel zu wilden Tieren auf dem Golfplatz. Da gab es auch noch andere Viecher, aber das lassen wir mal. Das sind Geschichten für einen anderen Podcast dann mal.
Wir haben es auf jeden Fall im Blick und gucken mal, was für wilde Tiere dann tatsächlich bei der Alfred Dunhill Championship dann über den Platz laufen. Morgen können wir über die erste Runde dann ja schon ein bisschen sprechen. Hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank für heute.
Gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.